Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, vor langer Zeit im Corona-Zeitalter, da habe ich mit einem Freund zusammen an einer Predigtreihe über den Epheserbrief geschrieben oder ja, ausgearbeitet. Und einige Abschnitte des Epheserbriefs haben wir auch hier zusammen betrachtet. Der Epheserbrief ist ein Rundschreiben an die Gemeinden im Großraum Ephesus. Und eins der großen Themen in diesem Brief ist die Frage, mit welchem Ziel leben wir? Paulus schreibt darüber, wozu wir berufen sind. Und er schreibt darüber, wandelt würdig eurer Berufung. Zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, bekam die Gemeinde in Ephesus Gegenwind aus zwei Richtungen. Es war die Zeit, als Kaiser Nero herrschte und der ging bekanntlich nicht zimperlich mit den Christen um. Gleichzeitig war Ephesus die Hochburg des Artemis-Kultes. Nicht die Artemis, die zum Mond geflogen ist, sondern die Artemis der Epheser. Und sicher erinnert ihr euch an den Bericht in Apostelgeschichte 19, wo Paulus das Problem mit diesem Silberschmied hatte, dem er das Geschäft mit den Götzenfiguren kaputt gemacht hat. Die Epheser hatten Angst, dass die Christen die Ehre ihrer Göttin Artemis zerstören. Und so waren die nicht gut auf die Christen zu sprechen. Ganze 30 Jahre später dann diktiert Jesus selbst dem Johannes einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wir kennen ihn als das Sendschreiben an die Gemeinde. Wir haben es eben gehört. Damals litt die Gemeinde wieder unter Verfolgung, diesmal unter Kaiser Domitian. Und auch in diesem Schreiben geht es um die Frage, was ist zentral in meinem Leben? Und genauso wie Paulus saß auch Johannes im Gefängnis. Patmos war damals noch keine Urlaubsinsel. Das war eine Gefängnisinsel ohne Stacheldraht, weil man konnte sowieso nicht weg von der Insel. Und während dieser Gefängniszeit hat Jesus Johannes Dinge offenbart und hat gesagt, schickt die an die Gemeinden in Kleinasien, die sieben Gemeinden. Also die Offenbarung als Ganzes ist sozusagen wieder ein Rundschreiben an die Gemeinden im Großraum Ephesus. Und dabei geht es nicht, wie manche glauben, um ein Androhen von Horrorszenarien, sondern die Offenbarung ist ein Ermutigungsschreiben. Die Gemeinden steckten in der Verfolgung und jetzt wird ihnen aufgezeigt, euer Leid wird ein Ende haben. Jesus ist mächtiger als eure Verfolger. Jesus ist mächtiger als der Teufel. Jesus wird als Sieger wiederkehren. Aber vorweg, ganz am Anfang der Offenbarung bekommt jede dieser sieben Gemeinden eine persönliche Notiz. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen, Offenbarung 2, die ersten Verse. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne mit seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dir sagen. Dazu drei Verständnisfragen. Also ich mach's, ihr kennt das, wenn ich hier bin, ich gehe so Vers für Vers durch und nicht. Drei Verständnisfragen zu diesem Vers. Was sind die sieben Sterne, was sind die Leuchter und wer geht da umher? Die Antwort finden wir im Kapitel vorher, Vers 13, zwischen den Leuchtern geht der Menschensohn umher. Und er sagt in Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Keine Frage, hier geht's um Jesus. Vers 20 wird dann erklärt, die Sterne, das sind die Engel, die Gott beauftragt hat, sich um die Gemeinden zu kümmern. Und die Leuchter, das sind die Gemeinden. Ich gehe jetzt nicht auf die Symbolik der Leuchter ein. Das ist ein Bild, die goldenen Leuchter kommen schon im Alten Testament mehrfach vor. Hier in Vers 1 in unserem Text beschreibt Jesus sich selbst als derjenige, der die Engel in seiner Hand hält und der zwischen den Leuchtern umhergeht. Also der in den Gemeinden anwesend ist. In anderen Worten, Jesus sagt, ich bin derjenige, der nicht weit weg ist, sondern der in dieser Situation der Verfolgung mitten unter euch ist. Und vor allem, ich bin derjenige, der weiß, was bei euch abgeht. Derjenige, der sieht, was wirklich los ist. Nicht, weil irgendein Engel Bericht erstattet hat, sondern weil er selber dabei ist. Und dann Vers 2, ich kenne dein Tun, deine Mühe und Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Jesus lässt hier der Gemeinde ausrichten, ich weiß um deine Arbeit und um deine Einsatzbereitschaft. Kennt ihr so Momente, wo man denkt, keiner sieht, wie ich mich abracke? Alle applaudieren dem Chor, aber dass ich jede Woche die Toiletten putze, das registriert keiner. Das merken die Leute erst, wenn ich nicht geputzt habe. Doch Jesus sieht deine Arbeit. Und das ist ihm nicht egal. Er zeigt Wertschätzung für deinen Einsatz, auch wenn du den Eindruck hast, dass niemand sonst das sieht. An der Stelle herzlichen Dank an das Putzteam, dass wir hier im sauberen Saal sitzen. Und Jesus nimmt sogar die Dinge wahr, die wir selbst nicht wahrnehmen, die uns nicht bewusst sind. Mir ist es in letzter Zeit zweimal passiert, dass ich in Gemeinden kam, ganze Ecke hier von Gießen weg, und wurde da angesprochen von Leuten, die ich gar nicht erst wiedererkannt habe. Und die sagten dann, ja, du hast vor so und so vielen Jahren uns im Café Haupt Deutschunterricht gegeben. Damals wollten sie nur Deutsch lernen und nichts von Jesus wissen. Und jetzt im Nachhinein erzählen sie, dass das ihr erster Schritt auf dem Weg zu Jesus war. Und jetzt sind sie Mitarbeiter in ihren Gemeinden. Der Einsatz für Jesus lohnt sich, auch wenn wir keinen Erfolg sehen. Und Jesus lobt die Gemeinde für ihren unermüdlichen Einsatz. Und weiter im gleichen Vers, er lobt die konsequente Haltung der Gemeinde, dass sie gegen die vorgehen, die Böses tun, dass sie die Irrlehrer entlarven. Wie leicht lassen wir die Dinge einfach laufen, aus Rücksicht auf des lieben Friedens willen, statt zu dem Maßstab zu stehen, den das Wort Gottes uns vorgibt. Jesus wertschätzt, dass die Gemeinde in Ephesus da anders war. Ich ziehe jetzt mal den Vers 6 vor. Da ist nämlich so ein Beispiel für das gerade Gesagte. Ich packe ihn besser weg, sonst gibt es hier. Ich muss zugeben, mir ist nicht ganz klar, warum dieses Beispiel erst 4 Verse später kommt, wie so ein Nachtrag. Aber Jesus lässt der Gemeinde ausreden, es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Jesus verabscheut die Nikoläuse. Nein, nicht die Schokoladen-Nikoläuse, das war jetzt nur als Scherz, den ich den mitgebracht habe. Andere übersetzen hier etwas drastischer und reden mit von dem Wort hassen. Man beachte, Jesus hasst nicht die Menschen, er verabscheut ihre Taten. Und eben haben wir das Lob für die konsequente Haltung der Gemeinde gehört, und dass die Gemeinde mit denjenigen bricht, die Irrlehrer sind. Und jetzt haben wir so ein Beispiel dafür. Wir wissen nicht viel über die Nikolaiten, aber wir wissen, dass es eine Sekte war, die unmoralische Praktiken praktiziert hat. Am Anfang hatte ich erwähnt, Ephesus, die Hochburg der Artemis. Und der Artemis-Kult war ein Götzenkult, der Tempelprostitution und andere Dinge beinhaltete. Und in dieser Stadt gab es jetzt scheinbar auch christliche Gruppen oder eine christliche Gruppe, die so unmoralisch lebte. Und Jesus lobt, dass die Gemeinde hier klar Stellung bezieht. Dass das in ihren Reihen nicht geduldet wird. Und wie gehen wir damit um, wenn nicht nach dem Maßstab Gottes gelebt wird? Haben wir den Mut, in einer Gesellschaft, in der die biblischen Werte immer mehr abgeschafft werden, dazu zu stehen, dass das Wort Gottes für uns einen Absolutheitsanspruch hat? Im Gegensatz zu den Ephesern werden wir dafür nicht einmal verfolgt. Weiter geht's in Vers 3 und den müssen wir in Anbetracht der Situation sehen. Die Gemeinde steckt mitten in der Verfolgung. Und in dieser Situation sagt Jesus, du bist standhaft. Du hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst. Du bist nicht müde geworden, hast nicht aufgegeben. Verfolgung, das ist für uns so weit weg, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen, wie das ist. Aber für viele unserer Glaubensgeschwister ist das der Alltag. Ich habe einen Freund, bevor er nach Deutschland geflohen ist, hat er im Iran gelebt. Und als er Christ wurde, hat sein Opa ihm gedroht, wenn du nicht zur alten Religion zurückkehrst, dann lasse ich dich ermorden. Trotzdem hat er sich zu Jesus bekannt. Und wenn man so etwas im eigenen Freundeskreis miterlebt, dann merkt man, die Freiheit, die wir für so normal halten, die ist nicht selbstverständlich. Ihr braucht nur mal die Berichte von Open Doors lesen. Dann seht ihr, wie es den Christen in anderen Ländern geht. Ein Beispiel in der Mediathek von Open Doors ist ein Interview, da berichtet ein Christ aus Laos, wie ihm und der ganzen Gemeinde, zu der er gehörte, der Besitz weggenommen wurde, die Ernte vernichtet wurde, die Häuser abgebrannt wurden und wie man sie mittellos als Obdachlose am Straßenrand hat sitzen lassen. Andere berichten von einem Pastor, der von einem Predigtdienst nicht wieder zu Hause ankam und ein paar Tage später wurde er ermordet im Wald gefunden. Und auch die Gemeinde in Kleinasien, die erlebte diese Verfolgung. Die Lebenserwartung für Christen war nicht hoch damals. Und Jesus lobt sie. Ihr seid standhaft. Ihr bekennt euch zu Jesus. Auch wenn euch das viel kostet, auch wenn das einige von euch das Leben kostet. Ihr seid bereit dafür zu leiden, dass ihr euch zum Namen Jesu bekennt. Jesus ist voll des Lobes für die Gemeinde in Ephesus. Ob wir auch so einen Lob bekommen würden? Ich fasse den ersten Punkt zusammen. Jesus sieht unseren Einsatz. Er zeigt Wertschätzung für unsere Mühe. Auch wenn du denkst, dass es niemand wahrnimmt, Jesus, der sich uns als derjenige vorstellt, der unter den Leuchtern geht, der in der Gemeinde dabei ist, der bekommt mit, wie es dir geht und was du machst. Und das bedeutet ihm etwas. Genauso lobt Jesus die klare Haltung, die kompromisslose Haltung, die Bereitschaft, treu für Jesus einzustehen, koste es, was es wolle. Aber im nächsten Vers kommt auch eine Korrektur. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast die anfängliche Liebe nicht mehr. In dieser Übersetzung heißt es anfängliche Liebe. Die meisten Bibeln schreiben die erste Liebe. Und ich habe gedacht, ja, den Begriff erste Liebe, den kennen wir, den brauche ich nicht erklären, oder? Und dann bin ich über die Diskussion unter den Exegeten gestolpert, was hier gemeint sein könnte. Nun, Theologen lieben es, über alles zu diskutieren, aber das ist tatsächlich grammatisch nicht klar. Jesus sagt in den Evangelien, an der Liebe zu den Glaubensgeschwistern soll man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Die Liebe zu den Brüdern ist eine automatische Folge, ist ein Indiz, ist ein Barometer für meine Liebe zu Jesus. Und dann der Epheserbrief, der verrät uns, dass liebevoller, respektvoller Umgang nicht gerade die Stärke der Epheser war. Und jetzt sagt Jesus, redet Jesus von der Liebe, ohne zu sagen, welche Liebe er meint. Da wäre es natürlich naheliegend, dass diese Bruderliebe in die engere Auswahl fällt. Es gibt andere Theologen, die sagen, kann nicht sein, ist ganz klar, die erste Liebe, da geht es immer um Jesus. Und dann gibt es ein paar ganz Schlaue, die sagen, die Diskussion ist doch müßig. Die Liebe zu Jesus und die Liebe zum Bruder kann ich nicht voneinander trennen, die ist immer zusammen. Jesus selber sagt, wenn wer seinen Bruder nicht liebt, der liebt mich auch nicht. Nun, wenn ihr mich persönlich fragt, ich glaube, der Kontext liefert die Antwort. Es geht hier in den Sendschreiben um das Verhältnis zwischen Jesus und den Gemeinden. Und gleich in Vers 5 werden wir sehen, dass Jesus der Gemeinde die Freundschaft kündigen will, wenn sie nicht zur ersten Liebe zurückkehren. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus hier über Symptome, über Folgeerscheinungen der Liebe zu ihm redet. Wenn er so drastische Maßnahmen ankündigt, dann muss es da scheinbar ums Zentrale gehen. Dann muss es da um meine Beziehung zu Jesus gehen. Natürlich folgt aus meiner Liebe zu Jesus auch die Liebe zum Bruder. Aber zuerst einmal stehe ich doch vor der Frage, wie stehe ich zu Jesus? Das stellt uns natürlich vor die Frage, wie kann das sein? Die Christen in Ephesus, die rackern sich ab, die nehmen Arbeit und Mühe auf sich, die sind bereit für Jesus zu leiden und ihre Liebe soll erkaltet sein? Kann das sein? Passt das zusammen? Ja, das kann sein. Stellt euch ein Liebespaar vor. Verliebt bis über beide Ohren, dann die Traumhochzeit und danach kehrt der Alltag ein. Die Arbeit stresst, die Kinder quaken, die Nerven liegen blank und wenn da nicht gegengesteuert wird, dann ist das mit dem Verliebtsein bald vorbei. Seien wir doch mal ehrlich, vielleicht kommen wir in dieses Fahrwasser, dass wir so damit beschäftigt sind mit Gemeindeaktivitäten, dass wir so im Stress sind und unter Strom stehen, damit das gute Gemeindeprogramm genauso gut oder noch besser weiterläuft. Und für die Beziehung zu Jesus bleibt keine Zeit. Kennt ihr diese Mitarbeiterbesprechungen, wo wir ganz bei der Sache sind, beschäftigt damit, für Jesus zu arbeiten und dann irgendwann feststellen, wir haben noch gar nicht mit Jesus geredet? Und dann sagt jemand, jetzt ist Mitternacht, jetzt haben wir auch keine Zeit mehr zu beten. Kennt ihr die Tage, wo wir so beschäftigt sind im Einsatz für Jesus, dass ich sage, heute habe ich keine Zeit zur stillen Zeit? Oder die Situation, wo ich so viele Anliegen habe, gute Anliegen, Fürbitte für das Dorf, Fürbitte für die Gemeinde, Fürbitte für unsere Missionare. Und hinterher stelle ich fest, das Ganze hat mich so in Beschlag genommen, dass ich ganz vergessen habe, unseren großen, wunderbaren Herrn zu bestaunen, ihm zu danken, ihn anzubeten. Wie ist das bei uns? Stehen wir in der Gefahr, dass unser Einsatz für Jesus uns so in Beschlag nimmt, dass die Beziehung zu Jesus dabei hinten runterfällt? Mein Vater, der hat unheimlich viel für uns getan. Und ich weiß, dass er uns, seine Kinder, unheimlich lieb hat. Und trotzdem erzählt er, dass ich als Teenager ihm vorgeworfen habe, dass er überhaupt keine Zeit für uns hat. Er hat sich so für uns eingesetzt, dass die Zeit für das Miteinander hinten runtergefallen ist. Und manchmal denke ich, so ähnlich geht's Jesus. Er sieht zwar, was ich alles für ihn tue, und er schätzt das auch, er lobt das auch. Aber eigentlich will er nicht meine Arbeit, sondern er will mein Herz, er will meine Beziehung zu ihm. Und ich habe vor lauter Arbeit keine Zeit, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir sind nicht seine Angestellten. Natürlich, ein Kind muss in der Familie mit anpacken und wir sollen etwas für Jesus tun, wir sollen etwas für ihn bewirken und Jesus hat den Einsatz der Epheser gelobt. Da ist nichts Falsches dran. Aber unsere Arbeit für Jesus, das ist nicht unsere Identität, das ist nicht das Zentrale. In erster Linie sind wir geliebte Kinder des himmlischen Vaters. Und diese Beziehung, die ist so zentral, die ist so wichtig, dass Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, wenn ihr diese Beziehung nicht wieder in Ordnung bringt, wenn diese Begeisterung für Jesus, diese Liebe zu Jesus nicht wiederkommt, dann, heißt es hier in Vers 5, dann gehe ich gegen dich vor und stoße deinen Leuchter von seinem Platz weg. Das wirft natürlich die Frage auf, wenn Jesus uns liebt, warum dann so eine harte Maßnahme? Kürzlich wollte mir jemand erklären, wenn Jesus uns wirklich unendlich liebt, dann kann er uns nicht strafen. Das wäre doch paradox, jemand zu strafen, den ich liebe. Derjenige hatte keine Kinder. Die Eltern unter euch, die wissen, was jetzt kommt. Wir strafen unsere Kinder nicht, um sie zu ärgern, sondern weil wir sie lieben. Letzte Woche brachte es eine Kollegin von mir so auf den Punkt, als Mutter trichtert sie den Kindern ein, nicht über die Straße zu gehen, ohne vorher nach Autos zu gucken. Und dann schildert sie die schlimmsten Szenarien, was alles passieren kann, wenn man nicht guckt. Und das macht sie nicht, um den Kindern ihre Bewegungsfreiheit zu nehmen. Nicht, um sie einzuschränken oder um ihnen Angst zu machen, sondern das macht sie aus Liebe. Und so finden wir das auch in der Bibel. Ganz oft wird da vehement vor der Sünde und vor den Folgen der Sünde gewarnt. Nicht, weil Gott uns einschränken will, sondern weil er uns liebt. Und diese Warnung, die ist an die Gemeinde formuliert. Aber die Gemeinde, die besteht ja aus ganz vielen Gemeindegliedern. Die besteht aus jedem von uns. Und es ist ja nicht das Gebäude, nicht die Organisation, die eine Beziehung zu Jesus hat. Es geht ja um mich persönlich. Dieser Text ist geschrieben in einem Kontext, wo man als Sippe, als Gruppe gedacht hat, ist auch entsprechend formuliert. Aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir, jeder Einzelne, angesprochen sind. Vers 5. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Wenn aber nicht, dann gehe ich gegen dich vor und stoße deinen Leuchter von seinem Platz weg. Das Schöne ist, Jesus warnt nicht nur vor den Konsequenzen, er zeigt auch die Lösung auf. Er fordert uns auf, etwas zu ändern, bevor es zur Katastrophe kommt. Vers 5 enthält drei Schritte, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen können. Der erste Schritt, werd dir deiner Situation bewusst. Es wird sich nichts ändern, wenn ich nicht weiß, dass da ein Problem ist. Und selbst wenn ich es weiß, wenn ich das Problem nicht kenne, kann ich es nicht angehen. Dann geht es uns so wie meinem Sohn letzte Woche. Der stieg ins Auto und wollte nach Bayern fahren. Und das Auto fuhr auch und machte keine komischen Geräusche. Und er fuhr los, ohne zu wissen, was los ist. Er wusste nicht, dass da ein Problem ist. Nach 100 Kilometern hat das Auto sich dann recht komisch verhalten und er hat angehalten. Jetzt wusste er zwar, dass da ein Problem ist, dass er handeln muss, aber er wusste nicht, was das Problem ist und konnte nicht handeln. Da musste ein Mechaniker her, der eine Diagnose erstellt. Jesus fordert die Gemeinde auf, macht euch eure Situation bewusst. Vergleicht das, was früher war, und seht den Unterschied. Erstellt eine Diagnose eures Lebens. Das Interessante dabei ist, dieser Satz, der steht im Originaltext in einer grammatischen Form, die wir im Deutschen so nicht haben und die deswegen beim Übersetzen leicht verloren geht. Man nennt das einen durativen Imperativ, musste ich auch nachschlagen. Imperativ, das ist die Befehlsform. Und durativ bedeutet eine kontinuierliche Maßnahme. Das ist so, als wenn ich zum Zahnarzt gehe und sage, der Zahn tut weh und der Zahnarzt sagt, ist okay, kriegst eine Blombe, aber ab jetzt kommst du jedes Jahr zur Kontrolle. Es geht nicht um die einmalige Diagnose, es geht um die Prophylaxe. Jesus fordert die Gemeinde auf, beobachtet euren geistlichen Zustand, damit gar nichts erst anbrennt. Der zweite Schritt, nach der Diagnose kommt noch nicht die Therapie. Was nützt die beste Therapie, wenn ich das Problem nicht abgestellt habe? Das ist so, wie wenn ein Alkoholiker vormittags in die Entzugstherapie geht und abends sitzt er in der Kneipe. Jesus fordert die Gemeinde auf, tut Buße. Und Buße heißt Richtungswechsel. Auf der einen Seite bereue, was du getan hast, aber damit nicht genug. Ändere deine Einstellung. Mach anders weiter. Und danach kommt dann der dritte Schritt. Korrigiere dein Leben. Handle so, wie es am Anfang gewesen ist. Wie damals, als du vor Begeisterung für Jesus übergesprudelt bist. Und hier im Sendschreiben, also an die Epheser finden wir genau das. Jesus droht mit drastischen Maßnahmen, wenn wir unsere Beziehung zu ihm nicht in Ordnung bringen. Ja, er sieht unsere Mühe, er sieht unseren Einsatz, aber die Beziehung zu ihm, die ist noch wichtiger als unsere Arbeit für ihn. Und es ist ein andauernder Prozess, immer wieder zu schauen, wo sich Dinge in unserem Leben einschleichen und zu handeln, bevor es zur Katastrophe kommt. Man könnte jetzt noch lange über Vers 7 ins Detail gehen, das will ich gar nicht. Ich möchte ihn einfach als Appell, als so einen Schlusssatz stehen lassen. Wer Ohren hat zu hören, der soll hinhören. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Unsere Beziehung zu Jesus, die bestimmt nicht nur über unser Leben, die bestimmt über unsere Ewigkeit. Und Jesus sieht und schätzt unsere Einsatzbereitschaft. Aber unsere Beziehung zu ihm, unsere Liebe, unsere Begeisterung für Jesus, die ist wichtiger als unser Dienst für Jesus. Amen.